Worauf ich mich heute fokussieren will, ist seine sozialtheoretische Relevanz, die er heute noch hat. Und da ist natürlich zunächst die Frage, was verstehen wir unter Sozialtheorie, beziehungsweise was verstehen wir unter kritischer Sozialtheorie. Ich denke, eine kritische Sozialtheorie spielt sich auf vier Ebenen ab, die idealerweise alle miteinander verbunden sind, aber in der Realität häufig auseinanderfallen. Die erste Ebene kann man als Metatheorie beschreiben oder eben auch klassischerweise Philosophie. Üblicherweise sind es da drei zentrale Bereiche. Einmal Sozialontologie, das heißt die grundsätzliche Frage nach der Natur des Sozialen oder aus welchen Bausteinen das Soziale oder Gesellschaft zusammengesetzt ist. Epistemologie, also die Frage, inwiefern ist das Soziale erkennbar, und Ethik dann eben als Frage, inwiefern muss das Soziale auf eine bestimmte Weise bewertet bzw. kritisiert werden. Die zweite Ebene ist die der Gesellschaftstheorie, zugespitzt vor allem die Theorie der modernen Gesellschaft. Was zeichnet die moderne Gesellschaft aus? Die dritte Ebene ist die der Gegenwartsdiagnose, also was ist das, was unsere jetzige Zeit im Moment, was sind da die prägnanten sozialen Züge? Also typischerweise gibt es da so Bindestrichgesellschaften. Ulrich Beck hat damit angefangen, oder schon in den 50er, 60er Jahren Chelsky mit der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Es gibt keine Klassen mehr. Dann kam irgendwie die Risikogesellschaft in den 80er Jahren. Dann gab es auch mal die Spaßgesellschaft. Die Wissensgesellschaft gab es auch mal. Eine eher kritische Variante, Stefan Lessenich jüngst vorgelegt in dem Buch Neben uns die Sinnflut, das wäre dann die Externalisierungsgesellschaft. Und da kann man genau sehen, also gute Gegenwartsdiagnosen nehmen bestimmte, knüpfen an eine bestimmte Art von Gesellschaftstheorie an, in dem Fall bei Lessenich, dass eben die moderne kapitalistische Gesellschaft darauf beruht, dass sie ihre Probleme oder ihre Folgen systematisch externalisiert, und das kommt dann eben in der im Moment besonders krass zum Tragen. Und die vierte Ebene wäre die der Transformationsperspektive. Das wäre zum einen die Frage eben, was ist die Alternative zum Bestehenden, und zum anderen, wie kommen wir dahin. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat Marx auf diesen vier Ebenen zu sagen, ist es klar, er hat uns keine Gegenwartsdiagnose zu liefern, weil er eben zu einer anderen Zeit lebte, nämlich im 19. Jahrhundert. Das Interessante oder eben auch Tragische ist, ich glaube, wir haben das auch schon erlebt, schon gehört in den vorherigen Vorlesungen, er hat uns auch zumindest keine überzeugende Transformationsperspektive zu liefern. Also man weiß nicht genau, wie soll die sozialistische oder kommunistische Gesellschaft funktionieren, und wie können wir dahin kommen. Stattdessen würde ich behaupten, hat Marx sehr viel an Aktualität zu liefern, eben auf den ersten beiden Ebenen, der Philosophie und der Gesellschaftstheorie. Ich will mich im Folgenden auch gar nicht in die gesamte philosophische Debatte reinstürzen, sondern nur auf die Frage der Sozialontologie konzentrieren, bevor ich dann zur Gesellschaftstheorie komme. Man kann die marxische Sozialontologie, glaube ich, ziemlich gut an zwei Zitaten verdeutlichen. Das erste ist ein Zitat aus der deutschen Ideologie, Manuskriptkonvolut, nicht veröffentlicht, das Marx zusammen mit Engels 1845-46 geschrieben hat. Ich lese das Zitat vor: Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des Fremden in der Zeugung, erscheint nun sogleich als ein doppeltes Verhältnis. Einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis. Gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleich viel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck verstanden wird. Also natürlich, bevor man jetzt in die Interpretation dieses Zitats einsteigt, muss man betonen, das ist extrem androzentrisch oder auch sexistisch, also die Produktion des fremden Lebens in der Zeugung. Also es wird da nur der männliche Anteil daran, der ja bekanntlich verschwindend klein ist, thematisiert. Aber wenn wir davon, ich würde vorschlagen, wir sehen davon ab, wenn wir das machen, dann glaube ich, wird sehr deutlich, alles, was gesellschaftlich ist, ist für Marx zugleich Natur. Und diese These wird, also so eine Auffassung wird als, auch als Naturalismus bezeichnet. Es gibt keine über der Natur stehenden Dinge, meinetwegen Gott oder die Menschen stehen außerhalb der Natur, sondern für Marx sind eben die Menschen und ihre Gesellschaften immer schon Teil von Natur und von der, also das ist die Redeweise von der übrigen Natur, also Redeweise in der deutschen Ideologie, von der übrigen Natur abhängig. Und ich glaube, was da der Witz ist, es gibt bei Marx keinen Dualismus von Natur und Kultur, also auf der einen Seite haben wir die Kultur, auf der anderen die Natur und die Kultur hat nichts mit der Natur zu tun, sondern es gibt was, was man in der heutigen Philosophie eben als Emergenzmaterialismus bezeichnet, was man so zusammenfassen kann. Es gibt, Marx denkt eben, geht davon aus, es gibt sowas wie eine Irreduzibilität höherstufiger Eigenschaften. Also zum Beispiel biologische Mechanismen bauen auf physikalischen. Sie sind aber nicht auf diese reduzierbar, sondern haben qualitativ neue Eigenschaften. Also ein Beispiel aus der Wissenschaftstheorie ist immer Wasser, H2O, die Eigenschaften, die Wasser hat weder Sauerstoff noch Wasserstoff für sich genommen. Und das Gleiche, diese Art von Emergenzdenken gilt für Marx eben auch im Verhältnis zwischen Biologie und Gesellschaft. Also Menschen sind immer Naturwesen, immer biologische Gesellschaften, biologische Dinge, aber gleichzeitig sind ihre gesellschaftlichen Verhältnisse oder das, was ihre Gesellschaften auszeichnet, eben nicht auf Natur reduzierbar. Und ich glaube, daraus resultiert auch für Marx eben die Zentralität von Arbeit, weil menschliche Gesellschaften immer schon damit konfrontiert sind, dass sie eben sowohl ihre Lebensmittel als auch das Leben beziehungsweise eben die materielle als auch die generative Reproduktion gewährleisten müssen. Also sie müssen sowohl die Dinge, die Menschen brauchen zum Überleben, als auch eben die Generationenverhältnisse in der Zeit stabilisieren. Und damit einhergeht eben auch, denke ich, bei Marx von vornherein eine ökologische Perspektive, weil wenn Menschen von der übrigen Natur abhängig ist, hat die übrige Natur natürlich auch eigene Kausalkräfte, mit denen Menschen rechnen müssen. Also das, glaube ich, ist ganz zentral und dann könnte man natürlich einwenden, okay, Marx hat oft eben Geschichte und Natur gegenübergestellt, also wenn er zum Beispiel sagt, im Wert gibt es keinen Atom-Naturstoff, aber ich glaube, oder die menschliche Geschichte, aber ich glaube, das ist zu sehen als eine abkürzende Redeweise. Also es geht auch die Natur hat ihre eigene Zeit, aber es geht eben um unterschiedliche Zeitlichkeiten, unterschiedliche zeitliche Ausdehnungen. Und ich glaube auch die kritische Rede bei Marx von Naturwüchsigkeit ändert daran nichts. Deswegen bei der Naturwüchsigkeit oder der Kritik der Naturwüchsigkeit geht es nur darum eben um eine demokratische Gestaltung des Sozialen als Teil von der Natur. Und das meint eben kein außerhalb der Natur. Ich glaube, das ist der erste zentrale Gedanke der marxischen Sozialontologie. Also Menschen und ihre Gesellschaften sind Teil von Natur und von der übrigen Natur abhängig. Der zweite lässt sich auch an einem Marx-Zitat gut veranschaulichen, nämlich 1852 im 18. Brumaire schreibt Marx, vielleicht haben Sie das schon gehört, das Zitat ist ziemlich bekannt: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Und dann ist natürlich die Frage, was sind diese Umstände? Ich glaube, man tut Marx kein Unrecht, wenn man sagt, das sind zum einen eben schon existierende soziale Strukturen, die selber eben das Resultat von menschlichen Handlungen sind und gleichzeitig auch Artefakte, also materiell bearbeitete Dinge, sowas wie Technik, Medien und so weiter. Aber es gibt eben auch die Menschen, also die Menschen wären ein dritter Baustein des Sozialen, und sind nicht außerhalb von Gesellschaft. Und gleichzeitig kann man auch sehen, die Menschen machen ihre eigene Geschichte und in diesem Machen passiert etwas. Also deswegen glaube ich, kann man sagen, es gibt bei Marx eben vier nicht aufeinander reduzierbare Bausteine des Sozialen, nämlich Strukturen, Artefakte, Akteure und Praxis. Und ich glaube, das ist wichtig. Es gibt, wenn man das zum Beispiel vergleicht, es gibt in den Grundrissen das Zitat, Grundrisse von Marx 1857, was oft angeführt wird: Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Ich glaube, dieses Zitat ist ziemlich missverständlich, weil der Punkt nicht der ist, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen besteht. Natürlich tut sie das auch bei Marx, sondern soziale Strukturen haben eben Eigenschaften, die nicht auf Individuen reduzierbar sind, und sie sind ihnen zugleich vorgängig. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut in der heutigen soziologischen Debatte, kann man sehen, also klassischerweise gibt es, also dass Marx da wirklich eine originäre Position bezieht, weil früher gab es so strukturalistische Ansätze, es wurde alles auf Struktur reduziert. Heute die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft reduziert alles auf Individuen, also auf Akteure. Und dann gibt es viele soziologische Theorien, die meinen, eben alles in Praxis auflösen zu können. Und sozusagen die Originalität von Marx wäre, dass er versucht, diesen vier Bausteinen Gerechtigkeit zu tun. Und gleichzeitig hat er eben auch noch eine starke These über Ideen. Also Ideen sind kein eigenständiger Baustein, also natürlich sind auch für Marx Ideen, haben eine Wirkung, aber sie sind immer schon Ideen, sind immer schon in einer Weise von materiellen Trägern abhängig, von Gehirnen, menschlichen Individuen, die sie interpretieren, und dann eben, sie bekommen auch eine bestimmte Bedeutung erst in ganz spezifischen sozialen Strukturen. Also Ideen hängen nicht frei in der Luft, sondern sind eben auf diese, zumindest auf die ersten drei, beziehungsweise auch auf den vierten Baustein als Interpretationspraxis verwiesen. Und dann natürlich, was es bei Marx da als Problem gibt. Einerseits, wie halten wir es mit der Geschichte? Also in der deutschen Ideologie schlägt diese Sozialontologie immer noch um in eine Geschichtsphilosophie. Da ist dann die Ansicht, es gibt sowas wie transhistorische Antriebskräfte oder historische Notwendigkeiten oder Aufgaben der Geschichte, denen die Menschen folgen müssen. Ich glaube, das muss man sehen, das gibt es tatsächlich bei Marx, aber in der Entwicklung seines Werkes hatte das eben, würde ich behaupten, oder habe ich versucht in meiner Diss auch über Marx und die Philosophie zu zeigen, hat er das versucht und auch teilweise erfolgreich mehr und mehr überwunden. Und dann wird nämlich, kann man sagen, was die Alternative vor allem beim späten Marx ist, ist eine historisch angelegte Sozialontologie, die eben historische Spezifika betont, von Kontingenz ausgeht, nicht Linearität. Und natürlich gibt es nicht nur Kontingenz, sondern eben auch sowas wie Pfadabhängigkeiten innerhalb einer sozialen Formation. Ich komme jetzt zur Gesellschaftstheorie. In welchem Verhältnis steht Gesellschaftstheorie zur Sozialontologie? Ich glaube, man kann durchaus sagen, Gesellschaftstheorie ist immer eine makrohistorische Ausarbeitung des Strukturbausteins in der heutigen soziologischen Gesellschaftstheorie wird klassischerweise zwischen drei Bereichen unterschieden. Einerseits Differenzierungstheorie, also da ist dann die Frage, inwiefern ist die moderne Gesellschaft in verschiedene Subsysteme oder Sphären oder Felder oder wie auch immer es genannt wird, ausdifferenziert. Der zweite Bereich ist Ungleichheitstheorie und der dritte ist eben Raumtheorie. Und ich glaube, da kann man bei Marx schon mal sehen, dass eben diese Formel, die Hartmut Rosa auch so stark gemacht hat, nämlich GWG-Strich, also die Formel des Kapitals, dass genau darin eben diese drei Bereiche für die kapitalistische Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Einerseits ein Wachstumsimperativ, der sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt. Einerseits Klassenungleichheit, da hat Hartmut Rosa gesagt, das ist da nicht drin. Aber wenn man sich fragt, wie kommt denn das Inkrement, also der Strich von G zustande, dann hat Marx eine ganz klare Antwort, nämlich durch Ausbeutung, durch Aneignung von Mehrarbeit bzw. Mehrwert. Und damit eben hat man die Klassenungleichheit. Und das Dritte wäre dann die räumliche Ausdehnung, was man eben auch als krisenhafte Expansionsdynamik bezeichnen kann. Und ich glaube, für die Differenzierungstheorie gibt es bei Marx drei verschiedene Ansätze. Der erste ist Basisüberbau, meiner Meinung nach hochproblematisch, weil völlig unklar ist, was gehört zur Basis, was gehört zum Überbau, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander. Die zweite Möglichkeit ist die einer organischen Totalität. Das ist so eine Hegelsche Vorstellung, dass man eben ein Ganzes hat, wo verschiedene Funktionen differenziert sind als Organe, die ineinander greifen. Auch das ist, glaube ich, problematisch. Und das Dritte wären eben konfligierende soziale Formen. Und Marx hat eben nur eine, wie wir vielleicht wissen, eine soziale Form sich angeschaut, nämlich das Kapital. Aber wir sind ja schon auch in der Vorlesung von Sonja Buckel drauf gestoßen, dass es durchaus Sinn macht, noch von mehr sozialen Formen auszugehen. Und ich glaube, man kann, wenn man Marx erweitert auf dem heutigen Stand, würde man eben sagen, es gibt vier soziale Formen, übersetzt in eine andere Sprache, makrostrukturelle Koordinationslogiken, nämlich Staat, Kapital, Zivilgesellschaft und Haushalt. Und das wäre eben zu unterscheiden von verschiedenen Funktionssystemen, also mit denen sich zum Beispiel die Differenzierungstheorie von Luhmann rumschlägt, wo dann die Frage ist, ist der Sport ein eigenes Funktionssystem, ist die Kunst ein eigenes Funktionssystem, die Religion, Gesundheit und so weiter. Und der spezifische Gewinn, wenn man so über Differenzierung nachdenkt, ist eben ein Fokus, was ich nennen würde im Anschluss an Nancy Fraser, auf Grenzkonflikten. Und die Frage ist dann immer, welche Funktionen, also welche Leistungen, zum Beispiel Gesundheit, Bildung, werden gemäß welcher Form koordiniert? Also gehorchen sie dem Verwertungsimperativ oder werden sie staatlich geplant? Werden sie irgendwie in die Zivilgesellschaft überlassen für freiwilliges Sponsorentum oder werden sie eben an die Haushalte als informelles Privatvergnügen delegiert? Und da kann man dann, denke ich, auf diese Weise kommt man dann eben, wenn man diese Grenzkonflikte durchdenkt, das sind genau die Stichworte, die uns heute beschäftigen, wie Kommodifizierung, also etwas wird zur Warenform in die Marktlogik und damit in die Verwertungszwänge hineingezogen, beziehungsweise Ökonomisierung oder Landnahme. Ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Folie, weil ich auch die 20 Minuten nicht zu sehr überschreiten möchte. Wenn man jetzt ungleichheitstheoretisch rangeht, was da, glaube ich, wirklich der Witz bei Marx ist, oder wenn man sich fragt, wie wird heute normal irgendwie, wie wird über Ungleichheit üblicherweise nachgedacht, da wird eine Auffassung ist, ja, die einen haben viel und die anderen haben wenig. Und Marx sagt eben, Ungleichheit ist nicht primär eine Frage der Verteilung, sondern der zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse, also im Fall von Klassenverhältnissen, von eben Arm und Reich, eben Unterschieden von Arm und Reich, eben von Klassenverhältnissen von in unserer Gesellschaft zwischen Kapital und Lohnarbeit und eben deren Mechanismen. Für Marx klassisch Ausbeutung. Und ich glaube, das kann man durchaus auch heute noch so als Ansatzpunkt nehmen, aber man muss eben auch hier Marx erweitern, sondern, und das ist eben, was in der heutigen Gesellschaft und auch schon in der von Marx relevant war, war eben nicht nur Klassenungleichheit, sondern auch Geschlechterungleichheit beziehungsweise globale Ungleichheit. Ich würde sagen, Rassismus ist immer eine Ausgestaltung von globaler Ungleichheit, die natürlich dann ein Eigenleben führt. Und dann plus X, also ich will die Liste offen halten, ich würde da eben Intersektionalitätsansätzen folgen, die sagen, okay, irgendwie diese drei Ungleichheiten sind zentral, aber es sind eben nicht nur diese drei Ungleichheiten, sondern je nach Kontext kommt dann eben auch noch sowas wie Sexualität oder Behinderung dazu, beziehungsweise zum Beispiel in Indien Kaste oder so. Und ich glaube, man muss auch Marx erweitern hinsichtlich der Mechanismen, die Ungleichheit produzieren, nämlich es ist nicht nur Ausbeutung, sondern eben auch Hierarchisierung. Ich glaube, das hat Marx auch durchaus schon drauf, wenn er vom Despotismus des Fabrikregimes spricht, also ganz klare Befehlsgehorsamsstrukturen. Dann ein weiterer Mechanismus, den vor allem Max Weber analysiert hat, Chancenmonopolisierung und beziehungsweise Schließung sind nur zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille und dann eben Normalisierung in einem, denke ich, da ist Poststrukturalismus wichtig im Sinne von Aufzwängung hegemonialer Normen. Und wenn man jetzt Marx ernst nimmt, würde man, glaube ich, bezogen auf die Ungleichheit sagen, ja, Klassenungleichheit und globale Ungleichheit werden innerhalb des Kapitalismus notwendigerweise produziert. Also ein Kapitalismus ohne diese Ungleichheiten ist von vornherein nicht denkbar, während es bei der Geschlechterungleichheit sich ein bisschen anders verhält. Also sie ist zutiefst verankert und wir sind noch weit entfernt davon, sie loszuwerden, aber es gibt zumindest kein logisches Argument, warum Kapitalismus immer mit Geschlechterungleichheit einhergehen muss. Was ich jetzt nicht als Anlass nehme, zu sagen, ja, Geschlechterverhältnisse sind irgendwie nebensächlich, sondern sagen würde, auch innerhalb des Kapitalismus schon lohnt es sich ganz massiv für ihre Überwindung zu kämpfen. Vielen Dank.
Wir diskutieren beides im Anschluss, gell? Also ein bisschen Geduld, ich versuche schnell zu sein. Also auch ich möchte heute ersatzweise ein paar Gedanken dazu anbieten, warum Marx in Zeiten des entfesselten globalen Neoliberalismus aktuell ist. Und ich beziehe das jetzt auf die Gedanken in der Kultur, über Kultur, die Marx hat. Das ist meistens kritisch bezogen auf Kapitalismus. Warum ist das jetzt denn weg? Ich rede trotzdem weiter. Also Kultur bei Marx ist bezogen auf Kapitalismuskritik, deswegen muss ich erstmal sagen, was die Kapitalismuskritik denn ist, wie ich sie sehe. Ich sehe Marx als Denker der Doppelstrukturen. Wir haben gerade bei Urs Lindner schon gehört, Doppelstruktur, Natur und Gesellschaft. Doppelstruktur heißt aber immer auch Perspektivismus, weil man je nachdem, wo man steht, von diesen Strukturen vielleicht nur die eine sieht, die andere nicht. Also es gibt die doppelt freie Arbeit, es gibt den Doppelcharakter der Ware, es gibt den Doppelcharakter der Arbeit, das sind alles so Doppelungen, die es bei Marx gibt und so hat auch der Kapitalismus insgesamt eine Doppelstruktur. Deswegen unterscheiden sich auch die Bewertungen des Kapitalismus so diametral. Also es gibt Leute, die ihn sehr ablehnen und es gibt Leute, die ihn als Lösung der Welträtsel betrachten und das liegt einfach daran, dass er beides irgendwie in sich trägt. Normalerweise werden diese beiden Gesichtspunkte, das Positive und das Negative, vielen Dank, nicht zusammengedacht, sondern getrennt. Das Besondere von Marx, dass er beides zusammendenkt, das Gute und das Schlechte. Das ist aber auch das, was es so kompliziert macht und warum er im Kapital so lange braucht, um das sozusagen zu erklären. Und warum er auch, das ist jetzt meine These, nicht nur Theorie benutzt, sondern auch Bilder. Also Marx ist einer, der kulturell sehr stark gebildet ist und der für das, was er zu sagen hat, nicht nur Theorien benutzt, sondern auch, also er malt nicht, aber er benutzt sprachliche Bilder dafür. Und davon will ich Ihnen einige präsentieren, weil ich glaube, dass die immer noch sehr aktuell sind. Also solange man, wie in der bürgerlichen Theorie, quasi das aufteilt, das Gute ist hier, das andere ist da, dann sieht das ungefähr so aus. Der Kapitalismus produziert Reichtum, Wachstum, Wohlstand, Innovation und Gerechtigkeit und ist deswegen die beste aller Welten. Hört man nicht selten. Wenn es jetzt dennoch Armut und Ungerechtigkeit gibt, und das tut's ja, gibt's überall, oder? Muss man gar nicht weit gucken. Dann kann das nur andere Gründe haben. Es kann nicht der Kapitalismus sein, der dafür verantwortlich ist, sondern Faulheit, Dummheit, Klammer auf, euphemisiert als schlechter Bildungsstand, aber es meint eigentlich dasselbe. Ethische Verkommenheit, Klammer auf, Korruption, das ist sozusagen das edle Wort dafür und so weiter. Also daran liegt das dann. Und ich finde, Marx ist deswegen so aktuell, weil er uns genau diesen Weg ist, sich so einfach zu machen. Ja? Wir sind die Guten, weil wir reich sind und die Armen sind faul und dumm und verkommen, weil sie eben arm sind. Also das kann man mit ihm nicht mehr machen, weil er eine Theorie hat, die beides auf dieselbe Ursache zurückführt. Das ist aber jetzt noch nicht alles. Die kapitalistische Produktionsweise produziert nicht nur diese beiden unterschiedlichen Effekte, also Armut und Reichtum, oder auch, wenn Sie wollen, Zerstörung von Umwelt und Innovationen auf derselben Zeit, sondern auch unterschiedliche Sichtbarkeiten. Also das habe ich gerade schon gesagt. Die Ökonomie im Kapitalismus erzeugt einen schönen Schein von sich selbst. Das ist jetzt das, was ich mit Sichtbarkeit nenne. Das Erste, was wir sehen, ist, der Kapitalismus sieht gut aus. Er ist sein eigenes rosafarbenes Abziehbild oder er produziert das von sich. Fast wie in einer Illustrierten. Also Illustrierte sind ein gutes Beispiel davon. Das glitzert so schön, ist so schön bunt. Man sieht nur die Reichen und die Schönen. Und das gilt jetzt sowohl für die ökonomische Praxis als auch für die ökonomische Theorie. In beiden gibt es sozusagen diesen rosafarbenen Abglanz. In der Praxis sieht der erzeugte Reichtum und die ungeheure Dynamik einfach gut aus. Man schaut sich das gern an und schon Adam Smith, ökonomischer Theoretiker, hat festgestellt, dass wir uns lieber mit den Reichen identifizieren als mit den Armen, obwohl es viel mehr Arme gibt als Reiche. Einfach deswegen, weil wir uns den Lebensstil der Reichen selbst wünschen. Das zieht uns an. Deswegen ist vielleicht auch Donald Trump so berühmt oder beliebt bei vielen Leuten, weil er einfach, weil er reich ist, ja, und das so verkörpert, wie wir leben wollen. Als ich jung war, das ist eine Weile her, da waren es Serien wie Miami Vice oder Magnum, das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, oder? Die das schon für Kinder transportiert haben, also Kapitalismus sozusagen auf der Leinwand, ja. Schöne Autos, schnelle Autos, schöne Frauen, große Häuser, alle die sind käuflich, wir sind rich, also die kann man sozusagen sich irgendwie aneignen, zum Greifen nah, und das ist Kapitalismus, ja. Das ist das Abziehbild, sagen wir mal, des Kapitalismus, der schenkt Freiheit, er schenkt uns Reichtum, er schenkt uns auch Schönheit. Und so präsentiert sich der Kapitalismus meines Erachtens noch heute, nicht nur in unseren Wohnzimmern, auf den Laptops, in den sozialen Medien, sondern auch in vielen Teilen der Welt, wo es ihn noch gar nicht so sehr gibt, was die Anziehungskraft ausmacht, warum sozusagen der Kapitalismus sich so stark ausweitet. Und auch, jetzt käme mein erstes Bild, ich hab Style und das Geld, das kennen wahrscheinlich die Jungs unter Ihnen, die Jugendlichen, Rap zum Beispiel, ja, würde ich sagen, ungebrochen ist das diese Konsumkultur, dass man sagt, so, ja, Geld und schnelle Autos, schöne Frauen, super, ja, das macht den Kapitalismus so attraktiv. Und jetzt kommt das Irritierende, Marx hat dafür auch einen Blick. Also wenn man sich das Kommunistische Manifest anguckt, da gibt es eine ganz starke Bewunderung für die Dynamik des Kapitalismus. Der ist also nicht blind dafür, für diese Attraktivität, für diesen, wenn man will, Eros. Ja? Warenfetischismus meint ja auch sowas. Ja? Die Ware hat eine Anziehungskraft auf uns, eine ganz starke, und wir wollen die dann haben. Aber das ist eben nur eine Seite. Und das, wie soll ich jetzt sagen, Verfängliche an dieser Seite ist, dass sie uns ganz schnell gefangen nimmt und dann sehen wir die andere Seite nicht mehr. Also du sollst keine andere Perspektive außer mir haben, sagt die Ware. Das sagt sie natürlich nicht, sag ich jetzt. Aber das heißt sozusagen, wenn man da einmal gefangen ist, sieht man die andere Seite nicht mehr, die böse Seite. Und ich glaube, das ist was Studierende der Wirtschaftswissenschaften auch recht schnell erfahren, wenn sie im Studium sind. Denn auch die offizielle Theorie, also bisher habe ich von der Praxis geredet, spart nicht an der Farbe rosa. Ich meine jetzt natürlich nicht unseren rosa, sondern die rosa Brille. Also zum Beispiel, was ist in der Theorie jetzt die rosa Farbe des Kapitalismus? Verträge, sind Grundbaustein des Kapitalismus. Die setzen Freiheit und Gleichheit worauf? Da Märkte eben auf Verträgen beruhen, garantieren sie Freiheit und Gleichheit und damit auch Demokratie und Menschenrechte. Darüber haben wir letzte Woche ja mit Heide Gerstenberger diskutiert. Das ist doch die beste aller Welten, oder? Politisch gesehen. Darüber hinaus führt die Effizienz von Märkten zu einem Gleichgewicht, einer Markträumung und damit auch zu Gerechtigkeit. Also nicht nur Wohlstand, Freiheit, Gleichheit, sondern auch Gerechtigkeit. Das ist sozusagen alles das, was rosa ist am Kapitalismus. Und wie ich schon gesagt habe, jede Trübung dieses Ideals kann eigentlich nur von außen kommen. Jetzt kommt nochmal Ishab, wenn das jetzt klappt. Also, was heißt von außen kommen? Marktverzerrung, schlechte Gesetze, selbstherrliche Politiker, vielleicht irgendwelche Gewerkschaften, die die ökonomischen Gesetze nicht verstanden haben und dadurch den Markt verzerren. Also das sind die Gründe dafür, dass irgendwas nicht klappt. Wie zum Beispiel hier. Das ist die Gewerkschaft, das weiß ich ganz genau. Was macht der Marx jetzt damit? Der unterminiert, der sagt nicht, das ist einfach nur falsch. Er sagt, das ist die Oberfläche. Also diese, das ist eine reale Vision, die da erzeugt wird. Aber ich kann dieses Abziehbild, was es hier gibt und woran viele Leute ja auch glauben, zum Beispiel diese Jungs hier, deswegen habe ich die mitgebracht. Die Technik. Er unterminiert das durch einen Perspektivenwechsel. Also er nimmt einfach eine andere Perspektive ein. Und für die philosophisch Gebildeten, Nebenbemerkung, das ist was, was Nietzsche auch macht. Ja? Also Perspektivismus ist der Name dafür, dass man einfach sagt, ich verschiebe die Sichtachse und bekomme andere Sachen in den Blick, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist auch ein Mechanismus der kritischen Theorie, dass man einfach sagt, ich sehe jetzt was anderes. Also das hier sind nochmal die Rapper, die ich damit gedisst habe jetzt. Also was sehe ich denn, wenn ich mit Marx die Sichtachse ändere? Er folgt in der berühmten Stelle im Kapital den Arbeitenden von der Oberflächenglitzerwelt des Tausches in die Unterwelt, in die Fabrik. Das ist übrigens jetzt, da komme ich schon in die Theorie, in die Kulturtheorie. Oberwelt, Unterwelt, das ist was es in Filmen ganz oft gibt. Denken Sie an Blade Runner, wenn Sie oft mal ins Kino gehen. Denken Sie vielleicht auch sogar schon an Fritz Langs Metropolis, da gibt's das, ja. Die Arbeiter sind unten und die Oberschicht wohnt oben. Ach, es gibt ganz viele Filme, auch jüngere Science-Fiction, ist überall so, ja. Gibt's diese Trennung und die Oberen sehen die Unteren nicht. Das ist sozusagen Teil des Problems, aber genau das macht der Kapitalismus selbst, der bringt das hervor. Also Marx steigt jetzt von der Oberflächenglitzerwelt runter in das Reich der Produktion und erst da sieht man das, was schlecht ist, nämlich Hierarchien, Ungleichheit, Ausbeutung, Überarbeitung, Entfremdung, ein hoher Ressourcenverbrauch mit vielen Emissionen und so weiter und so weiter. Zizek, Pop-Theoretiker, deswegen ja, bin ich jetzt hier auch Pop-Theoretiker so ein bisschen, der illustriert das mit Filmbildern und davon habe ich viel gelernt, zum Beispiel James Bond oder Herr der Ringe. Da sehen Sie Oberwelt, Unterwelt. In der Unterwelt ist die Arbeit. Ja? Bei James Bond, die Schurken, die bösen Raketen, also die böse sind und Raketen bauen, machen das immer unter Tage, weil sie nicht gesehen werden dürfen. Aber was finden Sie dann da? Die Arbeit. Ja? Oder in Herr der Ringe, was finden Sie da unter Tage? Da werden biotechnische Monster produziert. Das ist die Produktionsstätte, also die Uruk-hai, falls das noch jemand kennt von Herr der Ringe. Die werden unter Tage gemacht. Warum? Ja, weil die Arbeit quasi oben nicht sichtbar sein darf. Und das ist genau dieser Punkt, den Marx schon im Kapital mit hat. Das heißt jetzt, wenn man Kapitalismuskritik mit Marx betreiben will, muss man multiperspektivisch denken. Und das ist schwierig. Also ich glaube, er hat deswegen so viele Seiten im Kapital gebraucht, weil er das irgendwie hinkriegen musste. Davon zu lernen heute heißt, dass man auch die hässlichen Seiten sehen muss, die der Kapitalismus mit sich bringt, die wir aber eben nicht sehen, normalerweise nicht sehen. Also zum Beispiel Kinderfabriken in Bangladesch, die Giftschleudern, die seltenen Erden produzieren, die in unseren Laptops und Smartphones drin sind. Die Brandrodung des Regenwalds, zum Beispiel in Indonesien, wo das Palmöl, was in unseren Schokogüssen auf den Kindergeburtstagstorten ist. Ja, also das hängt so unmittelbar zusammen. Oder in unseren Salaten sind Oliven aus Plantagen aus Spanien, wo Migranten wie Sklaven gehalten werden. Alles das sieht man auf den ersten Blick nicht, ist aber trotzdem die Realität. Und die Sache ist eben jetzt, das sichtbar zu machen. Das ist so ein, wie soll ich sagen, Vermächtnis der Marxischen Theorie. Und im Sinne der Herstellung einer solchen Sichtbarkeit hat Marx einerseits die Theorie geschrieben, darüber hat der Urs Lindner ja schon viel gesagt, aber er hat außerdem in seine Theorie noch Bilder eingebaut. Und das finde ich deswegen wichtig, weil neuere Medientheorien uns ja auch sagen, Bilder sind viel leichter verständlich und bleiben auch viel öfter hängen oder viel besser hängen als irgendwelche Theorien und Buchstaben. Und deswegen ist das meines Erachtens eine sehr effektive Art, Kritik zu üben oder auch zu transportieren. Also ich nenne es mal lieber Gegenbilder. Also es sind Gegenbilder, die Marx aufruft, um der Faszination des schönen Scheins etwas entgegenzusetzen, was auch fasziniert, aber zeigt, dass es eigentlich böse ist oder sein kann. Jetzt muss ich mich, glaube ich, schon ein bisschen beeilen. Also deswegen ist Kultur so wichtig, und Kulturkritik heißt jetzt nicht, ich kritisiere die Kultur, wie der Adorno das gemacht hat, sondern die Kultur kritisiert den Kapitalismus. Und das muss ich sehen, und das ist eine interessante Perspektive, die ich Ihnen jetzt nahebringen will. Das ist deswegen so dicht an Marx. Wir haben ja bei Michael Heinrich schon gehört, dass der Marx selbst diese ganzen Dichter, also nicht alle, aber viele kannte, Bettina von Arnim, aber auch Heinrich Heine, Georg Hewe, Hervé, Ferdinand Freiligrath und so weiter. Das waren alles seine engsten Umgangspartner eigentlich im Exil. Und er las Tragödien, Shakespeare, Goethe, Balzac. Er kannte also die Welt des Theaters, hat das auch oft zitiert, und er kannte auch die Welt der Romane. Und das hat es ihm erlaubt, quasi diese Gegenbilder aufzugreifen und sozusagen seine Theorie da reinzupacken. Und das, wie soll ich sagen, ist aus der Theorie rausgewandert in die Kultur und wirkt da als, manche sagen, Kulturmarxismus noch heute weiter. Nicht nur in der Hochkultur, also Filme von Godard zum Beispiel oder die Kunst, die man auf Biennalen sehen kann, da auch, ja, sondern auch in der Kulturindustrie. Und ich komme jetzt eben auf die Kulturindustrie, Hollywood zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, sozialistischer Realismus ist auch ein Versuch gewesen, ja, das zu transportieren. Da hat man dann immer, Sie kennen das, also hier ist es nun gerade kein Realismus, aber da sieht man dann in der Fabrik, wie im Sozialismus alle lachen und im Kapitalismus alle weinen. Und das sollte dann quasi die Realität des Kapitalismus zeigen. Das war auch so ein Versuch, meines Erachtens nicht so sehr glücklich. Aber in Hollywood, was ja oft kritisiert wurde, gerade von marxistischen Kulturtheoretikern wie Adorno und so weiter. Ich finde, selbst da gibt es eine relevante Kritik im Geiste von Marx zu entdecken, wenn man sich ein bisschen öffnet, weil die bringen Ängste zum Ausdruck, die viele Menschen haben, die durch den Kapitalismus indiziert werden und die von Marx teilweise auch schon angesprochen worden sind und die man sogar besser versteht als die Theorien, die das beschreiben, weil die Theorien oft sehr trocken sind und langweilig und man schläft dann irgendwann ein. Dafür möchte ich jetzt ein paar Bilder nennen. Erstmal Bilder, die Marx selbst bringt, und dann Bilder, die andere Leute bringen, aber die meines Erachtens auch die Theorien von Marx, hier kommt ein neues Bild, nur damit Sie sich jetzt nicht einschlafen, also die Kritik von Marx artikulieren. Ich muss Ihnen jetzt mal einen Text noch zeigen. Ich hoffe, den finde ich jetzt so schnell. Also das erste Bild, was ich Ihnen demonstrieren wollte, ist der Vampir. Das mag vielleicht einige überraschen, aber der kommt bei Marx so ziemlich oft vor. Nicht nur im Kapital, sondern auch in früheren Schriften. Also ich habe es mal gezählt, es sind 7 Werke, in denen der sozusagen auftaucht. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil der Vampir, der ist natürlich böse, klar. Aber der sieht aus wie aus der Aristokratie. Jetzt geht das wieder nicht. Also der sieht aus wie vorkapitalistisch letzten Endes. Das hier ist natürlich totaler Quatsch. Ich zitiere Ihnen das jetzt einfach, ohne dass Sie es lesen können. Bitte um Verzeihung. Der sieht aus wie vorkapitalistisch. Also er wartet da in seiner Burg und saugt seine Opfer aus, ohne dass er sie anstellt. Also ohne mit ihnen Verträge zu schließen. Das ist sozusagen die vorkapitalistische Form. Aber die Art und Weise, wie Marx das überträgt auf die Kapitalismuskritik, überrascht eigentlich, weil es passt. Es passt ziemlich gut, was er da sagt. Er vergleicht den Kapitalisten, nicht den Kapitalisten, sondern das Kapital selbst mit dem Vampir. Ich muss Ihnen das jetzt vorlesen. Als Kapitalist, nee, das lasse ich mal weg. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen. Also das Kapital hat einen Trieb. Mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen. Da ist sozusagen schon diese Metapher. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, tote Arbeit, soll heißen Arbeit von gestern, ja, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Also, das Kapital ist ein Vampir, der saugt lebendige Arbeit ein, weil es selbst tot ist. Ja. Also hier gibt es ganz viele Parallelen. Vampir und Kapital, beide sind sinnlich und übersinnlich zugleich. Das ist sozusagen eine Doppelstruktur. Beide haben eine schöne Seite nach außen. Also der Vampir ist ja ein Edelmann. Und natürlich eine gespenstische Seite, wenn man ihn näher kennenlernt. Er ist tot und doch nicht tot. Beides ist irgendwie so, hat so einen ganz komischen hybriden Zwischenstatus. Beide beleben sich durch Einsaugung von Lebenskraft quasi, ja? Also können sich nicht selbst erhalten, sondern müssen immer wieder sich was Neues zuführen. Und letzte Parallele, beide sind unersättlich. Also wenn man sie gewähren lässt, dann kommt es irgendwann zum Exitus, ja? Also dann ist das Wesen ausgesaugt und deswegen muss man eben Grenzen setzen. Dieses Unersättliche kommt im weiteren Zitat, ich glaube, das spare ich mir jetzt mal, weil Sie es nicht sehen können, recht gut zum Ausdruck. Das ist sozusagen ein Bild, was Marx benutzt. Zweites Bild wäre Werwolf. Also auch das kommt im Kapital schon vor. Habe ich jetzt noch ein langes Zitat, was Sie leider nicht sehen können. In seinem maßlos blinden Trieb, das ist jetzt wieder das Kapital, seinem Werwolfs Heißhunger nach Mehrarbeit überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die physischen Maximalschranken des Arbeitstags. Also wieder ist es so, dass die Maßlosigkeit des Kapitals in der Ausbeutung der Arbeit verglichen wird und beschrieben wird mit dem Bild eines Werwolfs, der sozusagen nachts erwacht und Leute anfällt und einfach seinen Hunger nicht stillen kann. Das ist sozusagen die Parallele hier. Und ich glaube, Sie wissen jetzt schon einigermaßen, worauf ich hinaus will. Marx vermag es, seine Kritik, die er ja schon artikuliert hat, auf eine recht fesselnde Weise in Bilder zu fassen. Und diese Bilder haben dann ein Eigenleben. Also wenn ich das gelesen habe, dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt Filme mache über Vampire oder Werwölfe, das nicht ignorieren, sondern das geht ja in mein Schaffen quasi ein und wird damit zu so einem gesunkenen Kulturgut, kann man fast sagen. Ja? Also ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die Filme gemacht haben im 20. Jahrhundert, so einigermaßen eine Vorstellung davon hatten, dass es diesen kapitalismuskritischen Diskurs gibt. Und deswegen will ich Ihnen jetzt noch Beispiele, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, also es geht jetzt ganz schnell, so ein paar Bilder zeigen aus Hollywood, wo ich glaube, dass genau sowas passiert. Also hier, vielleicht können wir mal raten, wer weiß, welcher Film das ist. Sie sehen nichts? Ach! Also man sieht jetzt hier Robocop, okay, das ist jetzt langweilig, ne? Stellen Sie sich vor, Sie sehen jetzt Robocop. Also, ich nenne jetzt erstmal vielleicht, erwacht er irgendwann nochmal wieder hier? Das ist übrigens auch ein Beispiel, die Produkte, die uns beherrschen, das wäre jetzt eher so Frankenstein, ne? Gemacht, um mir zu dienen und die Maschine beherrscht mich. Also, darf eigentlich nicht sein. Das Thema. Also meine Beispiele wären jetzt gewesen Robocop, die Borg-Queen von Star Trek und die Matrix. Und dann kommen noch zwei andere Bilder. Was passiert da? Also dass die Vorlage bei Marx ist, durch die Gesetze der Konkurrenz ist der Kapitalismus gezwungen, immer neue Erfindungen zu machen, immer mehr Technik einzusetzen, Arbeit zu intensivieren. Mechanisierung der Produktion heißt es im Kapital. Das hat natürlich eine gute Seite, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube mit Herrn Ramelow, Arbeitsersparnis, Maschinen ersparen Arbeit, das heißt mehr Freizeit für die Arbeiter. Aber im Kapitalismus hat es eine diabolische Seite. Menschen werden überflüssig gemacht, durch Maschinen ersetzt, es kommt zur Verkehrung. Nicht Maschinen dienende Menschen, ne, hier, sondern ich diene der Maschine und dadurch wird die Maschine zu was Bösem. Also man könnte jetzt auch noch den Terminator nennen, diese ganzen Sachen. Robocop, das ist mechanisierte Arbeit, aber eine mechanisierte Arbeit, die nicht Freiheit bringt, sondern die letztlich Sklaverei bringt. Es ist jetzt echt blöd, dass ich die Bilder nicht zeigen kann. Wo ist der Kollege noch da irgendwie? Also die Maschinen dienen den Menschen nicht, sondern die Menschen dienen den Maschinen. Die Menschen verlieren ihre Identität, die Kontrolle über sich selbst. Und das ist im Prinzip auch das, was Marx in den Pariser Manuskripten mal Entfremdung genannt hatte. Anderes Beispiel. Nee. Cyborgs eben. Diese Mensch-Maschine-Hybride, vielleicht geht es nachher in der Diskussion noch. Also die zeigen, habe ich gesagt, die Mechanisierung in der Produktion. Trotzdem oder darüber hinaus lassen sie eine bedrohliche Assimilation der Menschen an einen Mechanismus erkennen, dem es nur um das eigene Wachstum geht. Ja, also es gibt diesen Mechanismus, der will immer wachsen, benutzt die Menschen dafür als Mittel und die Menschen werden aber quasi subsumiert und dadurch wächst das ganze Ding noch weiter. Und das Bild dafür, was ich wirklich treffend finde, wenn es jemand kennt und Trekkie ist, die Borg in Star Trek, das ist genau das, oder? You are assimilated, resistance is futile und so. Und zack, ist man dann Teil der Maschine und mit dem Effekt, dass die Maschine wächst und man selbst aber die Individualität und Freiheit verloren hat. Man wird technisch optimiert, aber quasi hat seine Individualität verloren. Und damit kann man in meinen Augen eine wirkmächtige Visualisierung der marxischen Kapitalismuskritik sehen, durchaus. Letztes Beispiel, die Jüngeren unter Ihnen werden das sowieso kennen, Matrix. Das ist besonders krass, auch nichts Neues vielleicht. Da hängen die Menschen an einem System, das ihnen eine schöne Welt vorgaukelt. Also da hat man direkt diese Doppelstruktur von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Aber die Maschinen haben in Wirklichkeit Zweck und Mittel verkehrt. Die Menschen sind Mittel geworden, nämlich die Maschinen zu füttern. Und die Maschinen sind der Zweck. Die Menschen können das aber nicht sehen, genau wie quasi im Kapitalismus mit seiner Doppelstruktur der Sichtbarkeit. Die Maschinen sind der Selbstzweck. Da die Menschen das nicht sehen können, sondern sich am schönen Schein laben, werden sie umso effektiver ausgebeutet. Auch das, würde ich sagen, ist ein ziemlich starkes Bild für Entfremdung und Ausbeutung im Kapitalismus. Das Einzige, was man machen muss, ist die Verschiebung der, also nicht das Einzige, aber was man machen muss, ist die Perspektive verschieben. Da ist bei Matrix diese Pille. Also damit schließe ich jetzt, auch ohne Bilder. Marx ist auf diesem Feld immer noch ein wichtiger Ideengeber geblieben. Wir verstehen unsere eigene Kultur wahrscheinlich dann besser, wenn wir uns trauen, sie auch mal durch die Augen von Marx zu betrachten und zu entdecken, was da eigentlich alles an Sprengkraft drin steckt. Vielen Dank, bin ich auch fertig.
Ja, vielen Dank, Christoph. Wer möchte anfangen mit der Diskussion?
Also ich habe jeweils eine Frage an jeden von Ihnen. Und zwar, Herr Lindner, Sie hatten gesagt, Kapitalismus ist ohne Ungleichheit nicht denkbar. Ungleichheit bedeutet ja auch Ungleichheit von Bedürfnissen. Und die gibt es ja auch in der Subsistenzwirtschaft. Wo ist da oder wird da eine Grenze gezogen? Welche Ungleichheit ist Ungleichheit im Kapitalismus und ab wann ist es im kapitalistischen Sinne keine Ungleichheit mehr? Und das andere an Sie, Herr Henning, also ich tue mich wahnsinnig schwer mit der Vorstellung, dass das Kapital tut. Weil das widerspricht ja auch ein bisschen dem, was Sie gesagt haben, also dass es eben Akteure gibt und so gesehen ohne Akteure das Kapital an sich kann nichts tun und von dem, also ich meine, ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber es würde mich wundern, wenn Marx die Akteure aus der Verantwortung entlassen würde durch so eine Darstellung. Also vielleicht können Sie das auch beide zusammen beantworten. Das hängt ja miteinander zusammen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, also ungleiche Bedürfnisse, worum es mir ging, war tatsächlich soziale Ungleichheit. Und ich würde sagen, also ungleiche Bedürfnisse zählt für mich unter sowas wie Differenz oder Vielfalt. Menschen sind unterschiedlich, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter. Vielleicht kann man es verdeutlichen von der Seite der Gleichheit her. Bei sozialer Gleichheit geht es nicht um Gleichartigkeit, also dass alle gleich gemacht werden oder auch nur um stupide Gleichbehandlung, die eben nicht die Unterschiedlichkeit von Individuen berücksichtigt, sondern um Gleichwertigkeit. Also eine Theoretikerin des Multikulturalismus, eine Erziehungswissenschaftlerin, Anne-Dore Prengel, die hat Gleichheit definiert als Gleichwertigkeit des Verschiedenartigen. Und insofern geht es, das ist natürlich nicht an sich irgendwie problematisch, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern es geht darum, dass sie eben systematisch in soziale Verhältnisse gestellt sind, wo sie eine unterschiedliche Wertigkeit besitzen, in Verhältnissen, in denen sie sich eben nicht als Gleiche, im Sinne von Gleichwertigen, gegenübertreten können. Zu Ihrer zweiten Frage, die war ja auch an mich gerichtet mit dem, das Kapital tut nichts, würde ich sagen, Sie haben vollkommen recht, das Kapital tut genauso wenig was wie die Märkte, aber es gibt da eben, ich würde sagen, es gibt da strukturelle Verhältnisse und Mechanismen, die einen starken Druck auf die Individuen und auch auf kollektive Akteure ausüben, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Und natürlich theoretisch, sie können sich immer anders verhalten, aber wenn sie sich anders verhalten, wenn der Kapitalist eben nicht dem Verwertungsimperativ gehorcht, hat das Konsequenzen. In letzter Konsequenz wird er pleite gehen. Und deswegen sozusagen der Druck, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, hat eine Systematik, die dann Marx eben zu dieser Redeweise veranlasst, das Kapital ist maßlos, das Kapital saugt sich irgendetwas ein. Aber ich würde sagen, das ist eine abkürzende Redeweise, aber gleichzeitig würde ich auch sozialtheoretisch sagen, wir müssen nicht immer auf die individuelle Mikroebene runter aggregieren, sondern wir können auch durchaus eben Aussagen auf der Makroebene treffen, sofern wir wissen, dass eben das immer durch das Handeln der Akteure vermittelt ist.
Würde ich so ähnlich sagen. Also tot ist das Kapital natürlich schon, weil es tote Arbeit ist. Also tote Arbeit heißt die Arbeit von gestern. Die habe ich quasi gestern gemacht und die ist jetzt quasi vergegenständlich in irgendwas. Ja? Und trotzdem, GW-Gestrich, ist diese Akkumulation, diese Dynamik, die der Kapitalismus hat, die man dem Kapital zuschreibt. Und die Frage ist jetzt, wie kann das sein, dass was Totes so eine starke Dynamik hat? Und die Antwort ist, ja, wir lassen uns einspannen. Also wir sind quasi Teil davon. Was heißt wir? Also die Arbeitenden, aber auch die Kapitalisten, also das eine Zitat, was ich da hatte, ist die Kapitalseele quasi. Man wird so besessen von der Kapitalseele, die diesen Drang, sich zu verwerten, in uns quasi, also es ist wirklich wie so eine Besessenheit. Und worum es geht, ist eben zu sehen, dass wir nur deswegen mitmachen, weil wir uns eben instrumentalisieren machen von diesem Teil. Und dann, also letzten Endes ist Arbeit ja variables Kapital. Das heißt, der Arbeiter ist selbst zum Kapital geworden, also in dem Fall lebendige Arbeit als Teil des toten Kapitals, und so funktioniert das. Ja. Das heißt, Frankenstein ist zum Beispiel schon ein gutes Bild dafür. Ne? Es passiert dasselbe. Lauter totes Material wird angebracht und das wird dann lebendig gemacht. Und in dem Moment, wo das anfängt zu leben, ist natürlich eine monsterhafte Art zu leben. Ja? Beherrscht es seinen eigenen Meister. Und das ist quasi, soll man sagen, ein ziemlich gutes Bild dafür, dass man einfach Tod und Leben da als Analysekategorien nehmen kann. Ne?
Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns und wir sehen uns nächste Woche.
Gell? Genau, nächste Woche Matthias Middel, Marx und die Globalgeschichte. Thank you.